Es ist uns eine große Freude, heute Abend, dem 26. Oktober 2016, hier in dem schönen Haus Lachen, Sie alle herzlich in Jesu Namen zu grüßen. Und auch unsere Diakonissen, unsere lieben Diakonissen, ganz besonders, die hier unter uns sind und die im Zimmer zuhören, an ihrem Apparat, seien Sie ganz herzlich in Jesu Namen gegrüßt. Und dann ist mir eine ganz besondere Freude, dass heute Abend unter uns sitzen unsere lieben Bruder Berthold und Hanna Schmidt. Als wir uns heute Mittag kurz zur Ruhe gelegt hatten und ich den Anmeldezettel anschaute, wer alles gekommen ist, damit ich mir die Namen merke, da lese ich Berthold Schmidt. Und vor lauter Freude habe ich meinen Gerhard aus Versehen geweckt und gesagt, es ist doch der Berthold Schmidt aus Herborn-Seebach mit seiner Hanna. Das ist der Ort meiner Mutter, wo meine Mutter herkommt und die ist früh verstorben. Und wir haben uns dann, als wir vor 3 Jahren mit meinem Gerhard meine zweite Mutter und meinen Vater versorgt haben und bis zum Heimgang gepflegt und versorgt, haben wir uns dann näher kennengelernt. Und es bewegt mich darum, ganz besonders heute euch hier zu grüßen. Und euch Gottes reichen Segen zu wünschen in diesen Tagen, besonders am Samstag. Und auch unsere Gisela und jeden, der gekommen ist, den ich auch nicht mit Namen genannt habe jetzt, ihr seid alle ganz herzlich gegrüßt und der Herr Jesus möge jeden mit Ewigkeitssegen segnen. Nach seinem Wort in 3. Mose 17, Vers 11. 3. Mose 17, Vers 11 ist ein Schlüsselvers der Schrift. Denn des Leibes Leben ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut ist die Versöhnung, weil das Leben in ihm ist. Ich wiederhole diesen Schlüsselvers der Bibel in 3. Mose 17, Vers 11 noch einmal mit der klaren Bedeutung des Blutes Jesu, der im Neuen Testament erfüllt hat, was mit diesen Worten vorausgesagt und vorgeschattet ist. Denn des Leibes Leben ist im Blut Jesu, und ich habe es euch auf den Altar gegeben. Und wenn wir im Alten Testament Altar lesen, was ist das immer? Das Kreuz. Der Altar ist das Kreuz. Und als Josia den Altar wieder aufrichtete, da geschah Erweckung. Und wenn wir den Altar, das Kreuz aufrichten in unserem Geist, in unserem Inneren und in unserer Ehe und in unserer Familie und in unserer Verantwortung, dann geschieht Leben, dann wird neues Leben. Aber es gibt so viel Not, weil das Kreuz nicht mehr aufgerichtet ist im Geist. Dann kann die Sünde aus- und eingehen. Aber die Braut ist eine Mauer, wo nichts anderes durchgeht. Keine Sünde, nichts, was dem Himmel Gewalt antut. Und darum, ich habe euch das Blut auf den Altar, auf das Kreuz gegeben. Wenn der Herr Jesus sein Blut in Gethsemane hätte vergießen müssen und dort gestorben wäre, es wäre nicht das Sühneblut gewesen. Nur das Blut am Kreuz vergossen hat uns gesühnt. Ganz wichtig. Darum wollte der Teufel ja immer schon, dass der Herr Jesus vorher abtreten muss. Und Petrus hat das gar nicht verstanden und gesagt, das widerfahre dir nur nicht. Und wollte ihn weghalten vom Kreuz. Nur das Blut des Kreuzes, wie es im Kolosserbrief heißt, im Epheserbrief, ist das Sühneblut Jesu. Ich habe es euch auf den Altar, auf das Kreuz gegeben, dass eure Seelen damit versöhnt werden. Denn das Blut Jesu ist die Versöhnung, weil das Leben Jesu in ihm ist. Lasst uns aufstehen und dem Herrn diesen Abend übergeben. Lieber Vater im Himmel, wie danken wir dir für dieses Blut Jesu, das rein ist und das uns der Beweis ist von dem Tod des wahren Menschen, des letzten Adam, dessen Wert für uns die Söhnung und die Erledigung unserer Sünden ist. Wir danken dir, dass du uns dieses Blut seines Kreuzes geschenkt hast, um auf ewig Heimat zu haben bei dir und jetzt schon jeden Augenblick geborgen zu sein in dir durch das Blut Jesu, dass dein gnädiges Auge auf uns schaut, weil du uns siehst durch das Blut Jesu, und dass wir im Gebet zu dir reden dürfen durch das Blut unseres Herrn Jesu. Und so danken wir dir von ganzem Herzen für dieses ausgeschüttete, reine Leben des anderen Menschen, des letzten Adam, unseres Herrn Jesus. Und bitten dich, führe uns noch tiefer hinein in diese Herrlichkeit deines Kreuzes und des Blutes, das an dem Kreuz uns versöhnt hat mit dir, damit wir nicht versuchen, auf anderen Wegen dich zu finden, sondern allein auf dem von dir gewählten Weg des Kreuzes. Lass auch diese Stunde dazu dienen, dass wir dich im Licht deines Wortes noch tiefer erkennen, uns dir völliger weihen und einmal mit von dir gefüllten Händen zu dir kommen, damit dieses Lösegeld eine reiche Frucht bringt, auch in meinem und in dem Leben eines jeden, der hier ist, und all unserer Lieben. Wir bitten es in Jesu Namen und um Jesu Willen, und danken dir, dass du überbitten und verstehen tust, nach der Kraft, die da in uns ist, zum Lob deines Namens in der Gemeinde, die in Christus Jesus ist. Amen. Und darum haben wir auch die Themen über die Endzeitströmungen durchgenommen, über Ökumene, über Gruppendynamik, über New Age, über biblisch-therapeutische Seelsorge und es sind neue hinzugekommen, okkulte Heilverfahren von Dr. Wagner, damit wir durchschauen und unterscheiden können und nicht annehmen, was von unten ist oder auch was vermischt ist mit Bibel und doch einem satanischen Geist. Und dann empfehlen wir besonders auch im Blick auf die Musik, da hatten wir eine Bibelwoche in der Schweiz, singt dem Herrn ein neues Lied. Da haben wir ausführlicher behandelt den Ursprung der Musik. Satan war ja der Lichtengel in der Gegenwart Gottes, Hesekiel 28. Er wusste ganz genau, mit welcher Musik Gott recht angebetet wird. Und als er dann durch seinen Hochmut fiel und zum Satan wurde, zum Luzifer, da hat er genau an dem Punkt die Gemeinde verführt und er fand einen Menschen, Aldous Huxley, 1920, einen Satanisten, der gesagt hat, und ich werde durch die Musik zerstören, die Familien und die Gemeinden. Und nicht nur durch die Musik, auch durch Drogen und andere furchtbare Dinge. Und Gott hat es zugelassen. Aber wir brauchen als Kinder Gottes ein Gespür dafür, damit wir nicht innerlich annehmen, was vom Feind ist. Darum müssen wir es wissen. Auswirkungen des Sündenfalls auf die Musik. Und dann das vierstimmige Lied durch das Evangelium. Oder die achtstimmigen Chöre, wenn ihr das verfolgt habt. In Dresden wird extra für Heinrich Schütz die achtstimmigen Chöre eine neue Kapelle gebaut. Dürfen wir mitbeten, denn Bach und Heinrich Schütz sind solche Interpreten, die Gott geschenkt hat, die weltweit auch in den islamischen Staaten gehört werden. In Japan, in dem buddhistischen Staat, im Iran. Gott hat es geschenkt, dass durch Bach, durch Heinrich Schütz eine Musik da ist, sodass Weltmenschen sagen, hier spürt man eine Reinheit des Geistes. Ich weiß nicht, ob man das noch von anderen Musikern so sagen kann. Die meisten sind vermischt, seelisch und heute sowieso ganz vermischt, sodass der Geist betrübt wird, die Seele in die falsche Richtung geht, zu Unmoral und allem Weiteren. Darum ganz wichtig, dass wir sehen, wie Gott angebetet sein will. Dann Anbetungsmusik, dann die gesunde Lehre, nicht wie ich es in dem Buch diese Woche vorgestellt habe, Worship bis zum Abwinken, wo es heißt, bekehre dich und bleibe, wie du bist. Dann kommt die Musik hervor, durch die Ehebruch geschieht, Ehescheidungen, Leben in Drogen. Ein junger Mann sagte am Radio, ich habe das zufällig gehört in Radio Deutschlandfunk, ich bin in die Drogen gekommen durch die Mode und die Musik. Und ein Pädophiler, das hörte ich auch zufällig, sagte, wenn ich dann die leicht bekleideten Mädchen sehe, mit zitternder Stimme, sagte er es. Wir haben eine große Verantwortung, dass wir nicht dulden, innerlich nicht dulden, was nicht von Gott ist. Und wenn wir sehen, dass es wächst, dass wir dann sagen, Herr, vergib, lass mich nur mich nicht eins machen mit dem Geist von unten. Vergib, sie wissen nicht, was sie tun und lass mich selber dazu beitragen, dass du durch das Blut Jesu recht angebetet wirst. Und dann Mut zur Wahrheit. Wir haben auch zur Grundlage in der Bibelwoche genommen das wichtige Buch von Professor Adolf Graul aus Trossingen. Er hat damals mit uns die Jugendmusikwochenenden in Zafelstein durchgeführt und er ist kompetent in diesen Dingen und hat uns dann von der Technik her und von der Musiktheorie her aufgezeigt, warum durch die Zusammenstellung der Noten ein anderer Sound herauskommt. Und das ist für uns, damit wir uns entscheiden, nehme ich das andere an, was vermischt ist, oder bleibe ich am Kreuz und will das hören, wie es Apostelgeschichte 15, Vers 28 geschrieben steht, was dem Heiligen Geist und uns gefällt, den geistlichen Vätern und Müttern. Und das ist immer das, was den Geist zu Gott zieht, durch das Blut, nicht zu einem vorgestellten Gott, nicht zu einem Jesus, den wir uns zurechtmachen, sondern wie die Schrift ihn uns zeigt. Das ist die Musik, die ihn verherrlicht. wo wir in die wahre Anbetung geführt werden und wo wir ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Darum herzliche Empfehlung. Sie sind gerade angekommen, die neuen MP3 und auch andere Themen, dieses näher zu betrachten oder mitzunehmen. Und dann weisen wir hin auch auf den Traktattisch. Hier ein Jugendtraktat. Ich bin gekommen, dass Sie Leben im Überfluss haben. Nehmen Sie es mit, es wird gerne bestellt. Und geben Sie es den jungen Menschen. Aber es ist für jeden auch. Jeder sieht hier, wie komme ich zum Glauben. Ein junger Mann fragte mich, ich war unterwegs mit meinem Fahrrad bei uns in Lauken, kam an der Schule vorbei und die hatten gerade Pause. Na, dann bin ich abgestiegen, habe ihnen ein neues Testament angeboten. Und dann sagte doch einer, wie kann ich denn den Herrn Jesus annehmen? Und daraus, dann habe ich es ihm erklären dürfen, daraus ist diese Schrift entstanden. Herzliche Empfehlung, es betend weiterzugeben. Und dann die kostbaren Bücher von Pfarrer Albert Lüscher, mit Christus gekreuzigt. Heute Morgen haben wir ausführlich darüber gesprochen und er legt es fein dar, Römer 6 bis 8. Der Schlüssel zu einem Siegesleben, der Schlüssel dafür, dass wir die Waffenrüstung Gottes gebrauchen können. Denn wenn ich mein Fleisch nicht gekreuzigt halte, wie kann ich dann den geistlichen Kampf kämpfen? Denn unser größter Feind ist ja wer? Unser eigenes Fleisch. Aber mit Christus gekreuzigt, wenn wir das bejahen im Glauben, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin und mit dir auferstanden, dann haben wir durch den Heiligen Geist mit unserem neuen Menschen Gnade, den geistlichen Kampf zu kämpfen und das Land einzunehmen, das der Feind uns geraubt hat und das der Herr Jesus am Kreuz für uns erworben hat. Und dazu auch noch die Waffenrüstung Gottes, eine ausführliche Beschreibung vom griechischen Urtext her von Pfarrer Albert Lüscher. Nehmen Sie diese wertvollen Werke mit und in Ihre stille Zeit, dass Sie Klarheit bekommen und Freude. Denn dann wächst die Freude, wenn wir erkennen, was uns im Herrn Jesus geschenkt ist, was er in unserem Alltag gebraucht, um Menschen zum Glauben zu führen und um selbst Sieg zu haben und den Ruhm unseres Herrn Jesus Christus zu vermehren auf dieser Erde für das Königreich des Himmels. Herzliche Empfehlung, soweit. Und bevor wir heute Abend ein weiteres Thema besprechen, was ich eigentlich nicht vorhatte, aber was durch die seelsorgerlichen Fragen in mein Herz kam und damit ich es nicht wieder sagen muss, sage ich es gleich allen, wollen wir, bevor wir dieses Thema heute Abend besprechen, euch noch ein Lied singen.
Mache mich stille, das Herr ist mein Flehen. Stille die Wunder im Wort zu sehen. Stille zu lauschen der Worte dein. Still um mit dir gern alleine zu sein. O lass mich ganz, ganz stille sein, geliebter Herr und Heiland mein. Bereit mich für die Ewigkeit in deiner heiligen Einsamkeit. Mache mich stille, wenn schweres mir droht, still in dem Wissen, du kennst die Not. Still im Vertrauen auf deine Macht, still in der Liebe, die über mir wacht. O lass mich ganz, ganz stille sein, geliebter Herr und Heiland mein. Bereit mich für die Ewigkeit in deiner heiligen Einsamkeit. Mache mich stille im Warten und Ruhen, stille im Schaffen, im Kämpfen tun, stille vor anderer Predigt und Leid, stille und betend zu helfen bereit. O, lass mich ganz, ganz stille sein, geliebter Herr und Heiland mein. Bereit mich für die Ewigkeit in deiner heiligen Einsamkeit. Wache mich stille, ganz innerlich still, bis ich, was du willst, von Herzen will. Bis du so groß bist und ich so klein, dass du mir alles in allem kannst sein. O, lass mich ganz, ganz stille sein, geliebter Herr und Heiland mein. Bereit mich für die Ewigkeit in deiner heiligen Einsamkeit.
Und nun lasst uns aufschlagen, 3. Mose 17, Vers 7. 3. Mose 17, Vers 7 ist einige Verse über dem Vers 11, den wir zu Anfang gelesen haben. Und wir bitten wieder, Herr, öffne uns die Augen, dass wir sehen, die Wunder an deinem Wort. Amen. 3. Mose 17, Vers 7 sagt der Herr, und mitnichten sollen sie ihre Opfer hinfort den Feldteufeln, sagt Luther, oder den Dämonen, heißt es, opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Das soll ihnen ein ewiges Recht sein bei ihren Nachkommen. Und mitnichten sollen sie ihre Opfer hinfort den Dämonen opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Das soll ihnen ein ewiges Recht sein bei ihren Nachkommen. Und dann schlagen wir die Parallelstelle im Neuen Testament dazu auf. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 20, sagt der gleiche Heilige Geist, 1600 Jahre später, durch den Apostel Paulus, 1. Korinther 10, Vers 20, ihr könnt es euch an den Rand schreiben, bei 3. Mose 17, Vers 7 und Vers 11, dann haben wir den geistlichen Zusammenhang. Aber ich sage, was die Heiden opfern, das opfern sie den Dämonen oder den Teufeln und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr in der Teufelgemeinschaft sein sollt oder dass ihr Gemeinschaft mit den Dämonen haben sollt. Also auch der Apostel Paulus erkennt, alles, was nicht durch das Kreuz geopfert ist, Gott, das opfert der Mensch den Dämonen. Und dann schlagen wir auf 3. Mose, Kapitel 10. Ich habe es diese Woche kurz angesprochen. Das fremde Feuer. 3. Mose 10 lesen wir. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu, 3. Mose 10. Und die Söhne Aarons, Nadab und Abihu nahmen ein jeglicher seinen Napf und taten Feuer darein und legten Räuchwerk darauf und brachten das fremde Feuer vor den Herrn, das er ihnen nicht geboten hatte. Da fuhr ein Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, dass sie starben vor dem Herrn. Da sprach Mose zu Aaron, das ist's, was der Herr gesagt hat. Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind. Und vor allem Volk erweise ich mich herrlich. Und Aaron schwieg still. Mose aber rief Misael und Elsaphan, die Söhne Usiels, Aarons Vettern, und sprach zu ihnen, tretet hinzu und traget eure Brüder von dem Heiligtum hinaus vor das Lager. Und sie traten hinzu und trugen sie hinaus mit ihren leinenen Röcken vor das Lager, wie Mose gesagt hatte. Der Herr Jesus, als er gekommen war, hat er gesagt in Lukas 12, was wollte ich lieber, als dass das Feuer auf Erden brennen würde. Das war sein großes Anliegen, darum kam er auf die Erde, er wollte, dass das Feuer brennt. Das Feuer der Liebe und des Lichtes Gottes. Lukas 12, Vers 49. Was wollte ich lieber? Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Aber wie ist mir so bange, sagt er, vorher muss ich mich noch mit einer Taufe taufen lassen. Und wie ist mir so bange? Und wann wurde dieses Feuer dann entzündet? An Pfingsten. Nach der Feuertaufe Jesu auf dem Kreuz von Golgatha, als er für alle Sünden gelitten hat, sie durchlitten hat und damit gesühnt und erledigt. Erst danach war es möglich, das Feuer anzuzünden auf Erden. Das war seine größte Sehnsucht. Mit dieser Sehnsucht ging er direkt an das Kreuz. Er wandte sich, Lukas 9, 51, direkt nach Jerusalem. Obwohl er in seiner Seele zitterte und bangte, wie ist mir so bange. Wie sagt er in Johannes 12, was soll ich sagen, Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und weil der Herr Jesus diese Herrlichkeit vor sich sah, dich bei ihm in der Herrlichkeit im Himmel, aus dieser Liebe heraus, aus dieser Sehnsucht heraus, ging er an das Kreuz. Und er duldete das Kreuz und achtete die Schande gering, damit das Feuer brennt. Und damit ich und du einmal bei ihm sind und eine große Schar, eine unzählbare Schar aus Juden und Nationen. Und seit Pfingsten brennt das Feuer. Wunderbar, viele kamen zum Glauben. Wir feiern jetzt 500 Jahre Reformation. Gott hat es geschenkt, dass durch die 2000 Jahre das Evangelium lief und brannte und heute mehr als je zuvor in Asien, in Lateinamerika, in Afrika. Die meisten kommen zum Glauben, wissen wir aus den Missionsnachrichten, im Iran, da wo so ein solcher Hass ist gegen Israel. In China, wo jetzt neue Repressalien gegen die Gläubigen verhängt wurden, gerade jetzt hörten wir es im Radio, bevor wir gekommen sind. Auch in Russland, in Georgien, wo neu anfängt, die Gemeinde verfolgt zu werden, nach einer Zeit guter Freiheit. Das Feuer brennt. Und als wir gerade einen Dienst hatten bei Nürnberg, da schrieben die Missionare von einem ehemaligen von uns, der aus Kasachstan kommt, 500 Missionare brennen, damit 500.000 zum Glauben kommen im Osten Europas. Ja, das Feuer brennt, auch sicher doch in deinem Herzen. Das Feuer der Liebe Gottes, auch mein Nachbar muss zum Glauben kommen. Mein Angehöriger muss zum Glauben kommen. Mein Arbeitskollege, die ich kenne, sie müssen zum Glauben kommen. Sie müssen auch in den Himmel kommen. Dieses Feuer der Liebe Gottes brennt von dem Augenblick an, wo ein Mensch wiedergeboren ist. Als ich als Kind zum Glauben kam, wollte ich, dass alle ihn kennen, weil er, Jesus, unser Herr, ist unübertroffen. Kennt ihr jemanden, der ist wie er? Nein, gibt es keinen. Aber nun wissen wir, Gott hat es erlaubt, dass der Lichtengel Luzifer gefallen ist. Und Gott hat es ihm erlaubt, alles, was Gott tut, nachzuahmen. Und darum hat er ihm erlaubt, das fremde Feuer zu schicken. Feuer, das von Gott kommt, das dient immer zum Bau der Gemeinde und zum Bau des Königreiches Gottes. Das habt ihr alle erlebt, die ihr euch bekehrt habt. Da wurden wir froh. Alles ist uns vergeben. Da bekamen wir eine Richtung in unser Leben. Da kam eine tiefe Freude, eine große Hoffnung und eine Kraft, dass wir Prüfungen bestehen durften. Das hätten wir nie gedacht, weil er in uns ist. Ein Feuer, das ausgeht von dem Herrn, kann nicht erlöschen. Wie sagt es das hohe Lied im Schlüsselvers, Kapitel 8, Vers 6, Das Feuer seiner Liebe kann durch nichts ausgelöscht werden. Alle Wasser können die Liebe Gottes nicht ertränken. Die Liebe hat gesiegt am Kreuz von Golgatha. Und die Liebe Gottes in dir und in mir trägt den Sieg davon. Die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herz. Ja, wo ist diese Liebe? Ich fühle sie nicht, sagst du vielleicht. Ja, das ist ja auch nicht verheißen, dass wir sie fühlen sollen. Aber es ist gesagt im Wort, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Darum, Gott lässt es zu, dass unser Gefühl das manchmal nicht fühlt, damit wir uns auf das Wort stützen. Herr, du hast gesagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Und mit dieser Liebe liebe ich jetzt auch alle meine Feinde und alle, die du mir in den Weg gestellt hast. Das Feuer, das von keinem Unglück erlöschen kann, ist das Feuer, das vom Herrn ausgeht. Lesen wir dazu 3. Mose 9, Vers 24. Das vorige Kapitel: Und ein Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte auf dem Altar das Brandopfer und das Fett. Da das alles Volk sah, verlockten sie und fielen auf ihr Antlitz. Das Feuer vom Himmel, das vom Herrn ausgeht, das hat die Kraft, alles Sündige zu verzehren, in mir und in dir. Und dann werden wir froh. Wenn die Stopfen heraus sind, wenn die bösen Gedanken nicht mehr siegen dürfen, dann werden wir froh. Feuer, das ausgeht von dem Herrn, hatte auf dem Brandopferaltar die Flamme angezündet. Und was war die Aufgabe der Priester gewesen? Wir schlagen auf 3. Mose 6, Vers 5 bis 6. 3. Mose 6, Vers 5 bis 6. Wenn's nun geschieht, dass er sich an der einen verschuldet und bekennt, dass er daran gesündigt hat, also wenn er irgendeine Schuld begangen hat, so soll er für seine Schuld dieser seiner Sünde, die er getan hat, dem Herrn bringen, von der Herde eine Schaf- oder Ziegenmutter zum Sündopfer, so soll ihm der Priester seine Sünde versöhnen. Das heißt, die Aufgabe der Priester war, das Feuer, das vom Herrn ausgegangen war, brennend zu halten, das Feuer von oben her brennend zu halten. Es war noch kein Befehl gegeben worden, wie das Räucherwerk angezündet werden sollte. Das lesen wir in 3. Mose 16, Vers 12 bis 13. 3. Mose 16, Vers 12 und 13. Und soll einen Napf voll Glut vom Altar nehmen, der vor dem Herrn steht, und die Hand voll zerstoßenen Räuchwerks und es hinein hinter den Vorhang bringen und das Räuchwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass der Nebel vom Räuchwerk den Gnadenthron bedecke, der auf dem Zeugnis ist, dass er nicht sterbe. Das Feuer von oben war den Priestern aufgetragen, brennend zu erhalten. Und was taten Nadab und Abihu, die Söhne Aarons? Die Sünde Nadabs und Abihus war es, dass sie in den Dingen Gottes handelten, ohne den Willen Gottes zu suchen. Gottes Werk zu tun auf eigene Weise. Und wie oft sind wir daran gescheitert? Oder wenn wir die Kirchengeschichte anschauen, oder unsere Zeit, wie versucht man in viel Aktionismus, Gottes Werk zu tun, ohne nach Gottes Willen zu fragen? Es war selbstgewählte und selbstgewollte Anbetung, die oft einen Schein der Weisheit und Demut hat. Dazu lasst uns aufschlagen Kolosser 2, Vers 23. Kolosser 2, Vers 23. Und hier sehen wir, wie der eine Heilige Geist darum wirbt, dass wir nicht einem fremden Feuer erliegen. Kolosser 2, Vers 23, ein wichtiges Wort im Neuen Testament, gerade in dem Brief, der die Gnosis die New Age-Bewegung, den Aberglauben behandelt. Kolosser 2, Vers 23. Welche haben einen Schein der Weisheit durch selbsterwählte Geistlichkeit und Demut und dadurch, dass sie des Leibes nicht schonen und dem Fleisch nicht seine Ehre tun, zu seiner Notdurft. Wie sieht das fremde Feuer heute aus? Versucht man nicht heute auch, durch besondere Meditationsübungen Gott anzubeten? In vielen Häusern werden heute Meditationsübungen angeboten, die zum Gebet führen sollen durch bestimmte Tänze, durch bestimmte Rituale, durch die man sich öffnen soll, für Gott, sagt man. Und ich selber habe das durchlitten in meiner Ausbildung im Vikariat, damals in Herborn, auf der Burg, ganz in eurer Nähe. Ich wusste aber noch nicht, was das ist. Da wurden wir versammelt in einer Gruppe, alle Theologiestudenten, und wir sollten die Augen schließen und über das Wort Gott nachdenken. Und ich habe gedacht, die Augen schließe ich nicht. Ich habe Augen bekommen, um zu sehen. Und dann hat sich daraus etwas entwickelt, dass eine meiner Kolleginnen nachher auf mich zukam und sagte, du, ich habe meine Mutter, die hunderte von Kilometern weg ist von mir, gesehen, was sie macht gerade. Also es wurde ein okkultes Phänomen geweckt in dieser meiner Kollegin, weil diese Anbetung nicht geschah durch das Blut und durch das Kreuz, durch den von Gott gewählten Weg, ich bin mitgekreuzigt, sondern diese Meditation war ein Türöffner für die Mächte der Finsternis. Und wir haben hier ein wichtiges Prinzip Gottes für unsere Anbetung, die im Geist und in der Wahrheit geschieht. Und es muss ein rotes Licht aufleuchten in unserem Geist, in unserem Innersten, wenn eine Anbetung geschieht, die kann mit der Bibel geschehen. Ich weiß, in einem der früheren Semester war das in Göttingen, da wurde eine Gruppe von gläubigen Studenten versammelt. Wir sollten alle in ein Schlüsselloch schauen und dann über Gott nachdenken. Da dachte ich, merkwürdig. Aber es sollte ein Türöffner sein zur Konzentration der mentalen Kräfte, ohne dass sie wussten, dass das Türöffner sind für Mächte der Finsternis. Und darum hat Gott uns so klar gezeigt, das Feuer vom Himmel, das echte Feuer, das der Herr Jesus angezündet hat an dem Kreuz, an Pfingsten, das immer den alten Menschen und alles unmoralische Böse aus unserem Herzen verzehrt und am Kreuz lässt. Und das fremde Feuer, das immer das seelische, fleischliche, irdische fördert. Ich hatte euch in diesen Tagen schon einmal kurz darauf hingewiesen, dass wir eine wunderschöne Karte bekamen vor unserem Dienst in Nürnberg. Aber als ich den Text las, da wurde mein Herz ganz traurig. Ich lese euch die Karte vor, denn es ist heute gang und gäbe, dass man sich so gegenseitig erfreuen möchte und nicht merkt, was dahinter steht. Auf der Karte steht, Gott hat ein Herz für dich. Und da ist noch ein Herz drauf mit Blatt. Deine Talente, dein Wesen, dein Gesicht. Du kannst wachsen, reifen, Früchte tragen. Und bei allem bist du so in Ordnung, wie du bist. Gott hat ein Herz für dich. Das ist, was zählt. Klingt wunderbar, oder? Klingt doch wunderbar. Ist da was falsch dran? In meinem Geist kam ein rotes Licht und ich wurde betrübt in meinem Geist. Gott hat ein Herz für dich. Das ist wahr. Sonst wäre Golgatha nicht geschehen. Deine Talente, meine Talente, die sind durch die Sünde alle verdorben. Und bei jedem von uns. Alles, was uns gegeben ist, bei der Schöpfung ist durch den Sündenfall, durch die Erbsünde und durch die eigene Sünde alles vergiftet. Es ist so, wie wenn du in das Glas Wasser, das du mir hergestellt hast, ein bisschen Gift tust, da kann ich das ganze Wasser nicht mehr trinken. Mit der Erbsünde wurden alle unsere Talente verdorben. Darum sagte Herr Jesus in Johannes 3, Vers 6, was vom Fleisch ist, das ist Fleisch. Es kann Gott nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen heute Römer 8 gelesen hat. Wir haben ja heute Morgen kurz das angesprochen. In Römer 8, wo wir das Leben im Sieg haben durch den Heiligen Geist, heißt es, fleischlich gesinnt sein ist der Tod, ist Feindschaft gegen Gott und kann Gott nicht gefallen. Unsere Talente, wenn sie nicht durch das Kreuz gereinigt und gebrochen und durch das Blut gereinigt und durch den Geist Gottes geheiligt sind, sind sie vor Gott nichts wert. Aber das wird ganz vergessen. Darum haben wir die MP3 mit, hat sie uns geschickt. Dienen, Gott dienen nach den Neigungen und Talenten. Das ist ein Slogan von einem Missionswerk, das sehr begehrt ist. Aber überlegt einmal, was der Herr Jesus sagt und was der Apostel Paulus erkannte. Ich weiß, es in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Ich kann mit meinen Talenten Gott nicht dienen, wenn ich nicht einstimme mitgekreuzigt. Aus mir bringe ich nur Fleisch, Sünde, kann Gott nicht gefallen, Feindschaft und geistlichen Tod. Da steht Gottes Nein darüber, wie bei Kain. Der hat auch gedacht, ich kann durch den Ertrag meiner Hände Gott gefallen. Nein, es ist unmöglich. Wenn Gott Ja sagen würde zur Sünde, müssten wir in Ewigkeit im Himmel mit Sünde sein. Es wäre kein Himmel mehr. Gottlob, am Kreuz hat der Herr Jesus alle Sünde gesühnt. Und jetzt, wie hat er es gemacht, der Herr Jesus? Wie hat er die vielen gespeist? Er hat das Brot genommen, die 5 Brote aus den Händen des Jungen, hat es gebrochen. Und dann machte es die 5000 satt. Erst was gebrochen ist in uns, dass du sagst, Herr Jesus, ich danke dir für alles, was du mir geschenkt hast. Aber ich bitte dich, reinige du alle Kammern meines Geistes und meines Leibes, alles, was du mir geschenkt hast, alle Begabungen, alle Talente, alle Neigungen. Ich gebe alles an dein Kreuz. Und vom Kreuz aus, durch die Kraft des Heiligen Geistes, wird das, was Gott dir geschenkt hat, vergoldet für die Ewigkeit. Wir werden das noch sehen, diese Tage, an Petrus, an Paulus, an Johannes. Durch das Kreuz wird das, was Gott dir geschenkt hat, an Talenten gereinigt und für die Ewigkeit wirksam. Was ihr nachmittags hier bastelt, ich hatte noch keine Zeit zu schauen, was ihr durch den Herrn tut, ist für die Ewigkeit. Oder wenn ihr die Rosen hergestellt habt aus Liebe zum Herrn, das ist für die Ewigkeit. Oder was eine Hausfrau zu Hause tut für den Herrn oder ein Mann in seinem Beruf, was wir durch den Herrn tun, gereinigt durch sein Blut, gebrochen durch das Kreuz, das sättigt andere. Wie sagt es ein bekannter Missionar, wir sind gebrochenes Brot und ausgeschenkter Wein. Und darum brauchen wir auch das Leid. Durch das Leid zerbricht Gott unser Natürliches. Und hier heißt es weiter, deine Talente, mein Wesen ist durch die Sünde völlig verdorben. Ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Und bevor wir unser Fleisch nicht verdammen, bevor wir unser altes böses Wesen nicht erkennen und nicht verdammen, werden wir damit wirken und Holzheustoppeln hervorbringen. Aber wenn wir erkennen, wir haben es heute Morgen ja ausführlicher besprochen, am Kreuz hänge ich mit all meinem Wesen, mit all meinen Talenten, mit allen Gaben, die der Herr gegeben hat. Und von dort aus bekommst du ein liebliches Wesen. Dann sieht Gott dich im Herrn Jesus, lieblich und schön, angenehm im Herrn Jesus. Und dann dein Gesicht. Das schreibt Ruth Paxton wunderbar. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch hier habt. Wir haben es jetzt schon lange nicht mehr mitgebracht. Das Leben im Geist haben ganze Gemeinden bestellt. Sie schreibt so schön. Auch dein guter Geschmack. Alles, was von dir kommt, beschreibt sie so schön mit Römer 6 bis 8, ist durch die Sünde verdorben. Auch unser Gesicht, es hindert den anderen, den Herrn zu erkennen, wenn wir es nicht durch das Kreuz reinigen lassen. Darum ist es mir so ein tiefes Anliegen für mich, für uns und für jeden, dem wir dienen dürfen. Richte den Altar auf in deinem Geist, in deinem Herzen. Richte das Kreuz auf, damit, wenn andere dein Gesicht sehen, sie Jesus begegnen und nicht dir. Denn wenn Fleisch Fleisch begegnet, gibt es immer Verunreinigung. Wenn aber der Herr Jesus in dir mir begegnet, dann gibt es Erquickung. Darum sagt ja der Apostel Paulus auch, wir kennen einander nicht mehr nach dem Fleisch. Unsere Gemeinschaft muss im Geist sein, dann besteht sie alle Prüfungen. Ist sie aber im Fleisch, kommt es zu Spaltungen, kommt es zu Feindschaft. Darum achten wir darauf, diese schönen Worte, deine Talente, dein Wesen, dein Gesicht ist eine falsche Anbetung. Eine Anbetung von unten und bewirkt Tod, Feindschaft und kann Gott nicht gefallen. Daher kommt der Aktionismus. Kain dachte, Gott kann ja nicht, wieso ist Gott mit mir nicht zufrieden? Er hat ja alles gemacht. Ja, weil er nicht durch den Glauben lebte, weil er nicht durch das Opfer lebte wie Abel, der das Opfer brachte. Wenn du durch das Opfer Jesu lebst, dann ist alles, was du bist und tust und hast für die Ewigkeit. Das finden wir. Ja, und noch den Rest davon, du kannst wachsen, reifen, Früchte tragen, können wir nicht ohne den Heiligen Geist. Nein, das ist alles menschlich. Das ist so, wie künstlicher Weizen heute genbehandelt. Ja, wir wissen noch nicht, was es herausbringt. Vielleicht gibt es ja was Gutes, aber vieles ist künstlich und wird vielleicht nicht mehr die Wertstoffe haben, die sie eigentlich gehabt haben. Und bei allem bist du so in Ordnung, wie du bist. Nein, eben nicht. Wir sind von uns aus für Gott gar nicht in Ordnung. Dann wäre das Kreuz nicht nötig gewesen. In dem Geliebten sind wir angenehm gemacht vor Gott, in Jesus. Und dazu lasst uns noch aufschlagen die wichtige Bibelstelle in 2. Mose 20. 2. Mose 20, das erste und das zweite Gebot zeigt uns so klar, die wahre Anbetung und Gottes Verbot des falschen Feuers. Und 2. Mose 20. Und Gott redete alle diese Worte und sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da Heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied und tue Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und meine Gebote halten. Gott lehrt hier in den ersten beiden Geboten die wahre Anbetung. Und er warnt vor der falschen Anbetung. Bete nicht das Sichtbare an. Der Herr Jesus vertieft das ja nachher in Johannes 4. Wir beten Gott an im Geist und in der Wahrheit. Sonst geschieht das, wovor Jakob Kröker gewarnt hat. Sie geben ihnen das Kreuz und nehmen ihnen den Gekreuzigten. Man kann sich so an das Äußere hängen. In der Meditation, ich schaue ein Kreuz an oder ein Kruzifix. Das muss nicht Sünde sein. Aber die Gefahr ist, und wir haben das besonders bei den jungen Leuten in der Taizé-Bewegung, da ist eine wunderbare, gefühlvolle Musik. Die nimmt die jungen Leute hinein in eine Anbetung und Atmosphäre mit Kerzenlicht. Ich habe auch nichts gegen feierliche Kerzen, aber die Anbetung kann ganz schnell in eine Anbetung von unten verfallen, dass ich abhängig werde von dem Äußeren. Ihr sollt euch kein Bild machen. Es ist ganz wichtig, denn heute heißt es, diene dem Herrn mit all deinen Sinnen. Unsere Sinne sind alle verdorben durch die Sünde. Die Bibel sagt es nirgends, dass wir mit allen Sinnen ihm dienen sollen. Das ist fleischlich, seelisch, dämonisch. Und wir ziehen damit die Mächte der Finsternis an und wundern uns, dass unser Geist nicht mehr klar denkt, dass unsere Seele krank wird. Die Meditation, die den Herrn nicht durch das Kreuz sucht, das Gebet, das durch bestimmte Atemübungen den Herrn ehren will, bringt nicht den Herrn zu uns, sondern die falsche, die Mächte der Finsternis. Wir haben das heute in Bibelübersetzungen, diesen falschen Geist. Zum Beispiel kennen Sie sicher die Bibel in gerechter Sprache, ist ja fast schon alt, diese Bibelübersetzung, die alles, was männlich ist, dann weiblich auslegt. Es heißt so schön gerechte Sprache, aber es wird durch einen anderen Geist das Wort der Bibel in die falsche Richtung gedrängt. Genauso auch bei der Bibel der Zeugen Jehovas. Kinder Gottes sind heute so verwirrt, dass sie sich mit Zeugen Jehovas treffen und meinen, es sei gut. Gerade kürzlich hatte ich diesbezüglich ein Gespräch. Dass wir doch erkennen, die Anbetung von oben ist eine Anbetung im Geist und in der Wahrheit durch Golgatha. Denn ohne Golgatha müssten wir alle ewig verdammt sein. Also wachen wir, dass die Bibel durch den Heiligen Geist erkannt wird. August Hermann Franke, ihr habt ja die Franke-Buchhandlung, hat es wunderbar gesagt, wir verstehen die Bibel nur in dem Maße, wie wir uns selber gestorben sind. Da, wo ich sage, nicht was ich denke, was ich meine gilt, sondern was du, Herr, meinst, das gilt. Dann verstehen wir die Bibel, dann verstehen wir den Herrn. Nicht, wenn ich Recht behalten wollte und Recht behalten will. Daraus kommen die falschen Übersetzungen. Dann in Bibel arbeiten. Ich weiß nicht, inwieweit ihr damit Kontakt habt, aber durch die Seelsorge habe ich viele Kontakte mit diesen Irrbewegungen. Heute wird statt Bibelarbeit Bibliodrama gemacht. Man spielt die Bibel nach, aber nicht, wie wir das als Kinder gemacht haben, in einer reinen Weise, sondern es wird durch ein Bibliodrama die Seele der Beteiligten soll dadurch manipuliert und umgestimmt werden. Dann werden biblische Geschichten genommen, um die Menschen zu verändern. Bring doch jetzt diesen Stein dorthin, wird gesagt, dann bist du deine Sünden los. Äußere Dinge und die Menschen merken nicht, dass sie ihre Seele Dämonen öffnen. Und sie kommen schlimmer heraus, als sie hereingingen. Oder Gebetstreffen werden gemacht. Eine Glaubensschwester, eine betagte Glaubensschwester sagte mir, dann bete ich so, dann atme ich aus. Dann atme ich wieder ein und so bringe ich Gott meine Anliegen. Das klingt vielleicht so fromm, aber es ist die Mystik von Satan. Das machen ja die Brahmanen in den asiatischen Religionen. Und wir haben sie ja bei uns heute. Den Buddhismus ist ja in allen, im ganzen Gesundheitswesen bei uns, im Erziehungswesen. Unsere Kinder werden schon vollgestopft mit Fantasiereisen, mit Techniken auf den Schulen. Das wird von der Freimaurerei gefördert mit bestimmten Gruppen. Und ich habe in unserer Stadt damals dann angerufen, als ich das las, ach, das ist doch harmlos, ja, wird dann gesagt. Und man erkennt nicht, dass die falsche Anbetung unsere Kinder unter Dämonen bringt, statt unter das Wort Gottes und den Herrn Jesus. Und das befreiende Leben. Die Mystik, es gibt eine wunderbare Mystik. Bei Johannes sehen wir das. Mystik heißt ja Geheimnis. Unser Verhältnis zu dem Herrn ist ja ein Geheimnis. Der Glaube, die Liebe ist ein Geheimnis. Das finden wir im Johannesevangelium, in den Johannesbriefen. Aber der Teufel ahmt die Mystik nach und sagt, suche in dir das Licht. Und dann findet man das und man hat diese Erscheinung. Ich habe das geträumt und der hat mir das gesagt. Und das Ich wächst immer mehr. Und man merkt nicht, dass es ein Betrug des Teufels ist. Gottes, ich sage nicht gerne Mystik, weil ich so viel negative Erfahrung damit gemacht habe. Gottes Geheimnis der Liebe und des Glaubens führt immer zu tieferer Demut. Die Nachahmung des Teufels führt immer in Unordnung, in ein ungeordnetes Leben der Sünde. Oder Gemeindebau ist heute ganz unter diesem Einfluss der falschen Anbetung. Emerging Church, das Wort kennt ihr vielleicht. Wir müssen die Welt verändern durchs Evangelium. Wo steht das in der Bibel? Nirgends. Wir sollen das tun, was der Herr Jesus getan hat. Und wir sollen predigen, was er gesagt hat. Und dann verändert sich unsere Umgebung schon. Der ganze Segen, den wir haben in unserer Politik, in unserer Gesellschaft, in unserer Wirtschaft, kommt durch die Reformation. In der Kultur und heute wird alles verdreht durch die falsche Anbetung. Oder Gemeindezucht wird heute mit Gruppendynamik gemacht. Dann erzählen mir Kinder Gottes, wie sie zusammengestellt werden, um die Probleme der Vergebung zu lösen durch gruppendynamische Prozesse in ihren Gemeinden. Es bringt alles die satanischen Mächte hinein und verwirrt den Geist der Kinder Gottes und der Gemeinde. Oder die Seelsorge wird zur psychologisierenden Beratung und man kommt vom Regen in die Traufe. Darum wollen wir unsere Anbetung nie abhängig machen von äußeren Dingen. Niemals. Auch nicht, sage ich jetzt mal, von Kruzifixen und Kreuzen. Und das kann uns eine Hilfe sein, aber wir dürfen nie das als Ausgangspunkt machen fürs Gebet. Das Gebet geschieht im Geist und in der Wahrheit, unabhängig von einer irdischen Kapelle oder einem kleinen Raum oder wo wir auch sind oder einem Gebetsweg. Es darf nicht vermischt werden mit der Mystik. Sonst hat der Feind hier Handhabe. Ach, jetzt fühle ich den Herrn Jesus, wie er mich streichelt, wie er mich in den Arm nimmt. So wird heute geredet. Aber es ist alles sinnlich und damit teuflisch. Darum, der Herr bewahre uns, dass wir aus aller falschen Anbetung, wenn wir darin sein sollten oder ihr begegnen, herauskommen und nichts davon annehmen oder uns reinigen lassen und ganz in die wahre Anbetung des Lammes und durch das Lamm des Vaters im Himmel kommen. Durch sein Blut nahen wir, gereinigt durch sein Blut und mitgekreuzigt, da sieht er uns in dem Geliebten und da sind wir in seinen Augen gerecht. Und schön, wie im Hohelied die Braut sagt, ich bin schwarz. Wie sagt der Bräutigam, aber lieblich, durch sein Blut bist du lieblich. Aber ohne das Kreuz sind wir verdammungswürdig. Gottlob, er hat an dem Kreuz von Golgatha das wahre Feuer entzündet. Und mit dem wollen wir uns ganz erfüllen lassen. Durch das Wort Gottes, durch das Blut Jesu und durch den Heiligen Geist. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und ihm danken. Geliebter Vater im Himmel, wie danken wir dir, dass du schon vor Grundlegung der Welt, vor dem Sündenfall, das Kreuz aufgerichtet hast im Himmel, damit wir nicht mehr abhängig sind von äußeren Dingen, sondern durch das Blut des Kreuzes Jesu gereinigt sein und immer mehr gereinigt werden dürfen von allem, was die Sünde verseucht und gelähmt hat, vergiftet und verdorben. Und so reinige auch uns von aller falschen Anbetung und fahre fort, uns aufzudecken. Erforsche mich, Gott, und erfahre, wie ich's meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin, wo eine Vermischung ist. Und leite mich auf ewigem Wege, dass wir dein Werk nicht auf eigene Weise erfüllen, sondern nach dir fragen. Fraget mich, sagst du. Weil du Liebe bist, suchst du die Gemeinschaft mit uns und wartest darauf, dass wir dein Werk auf deine Weise tun. Damit wir einmal nicht zu Schanden werden, wenn du kommst, und damit wir einmal nicht zurückbleiben, wenn du kommst, Herr Jesus, in großer Kraft und Herrlichkeit mit den Deinen. Darum hilf uns, erbarme dich über uns, sei uns gnädig, dass wir in dieser Zeit nicht ein Hindernis sind für den Bau deines Königreiches und für den Bau deiner Gemeinde, deiner Braut zum vollen Mannesalter, sondern dass wir mithelfen dürfen, im Geist und in der Wahrheit, durch die wahre Anbetung, dein Reich zu bauen, Menschen zu dir zu führen und durch das Kreuz geschieden zu sein und zu bleiben von allem, was dir nicht gefällt, damit wir so in wahrer Gemeinschaft dich verherrlichen und die Welt an uns erkennt, seht, wie sie einander lieb haben, im Geist und in der Wahrheit. Um Jesu willen, wir danken dir dafür. Amen.
Thank you.
nun wollen wir noch um den Segen des Herrn bitten. Aus Hebräer 13, Vers 20 und 21. Der Gott aber des Friedens, der von den Toten ausgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesus, der mache euch fertig in allem guten Werk, zu tun seinen Willen, und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.